Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied aus dem zweiten Teil Die Lehre der Naherwartung den ersten Teil des achten Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 8 Zeichen der Zeit. Es gibt zahlreiche Hinweise dafür, dass wir in der letzten Zeit angelangt sind, das heißt am Ende der Endzeit. Die sich häufenden Ereignisse sollten wir als Zeichen der Zeit durchaus ernst nehmen. Seit dem Kommen Jesu leben wir sozusagen in der allgemeinen Endzeit, Hebräer 1, Vers 2. Und wir werden aufgefordert, ständig die Wiederkunft des Herrn zu erwarten. So zum Beispiel in 1. Korinther 10, Vers 11, in 1. Korinther 1, Vers 7, in 1. Petrus 4, Vers 7, in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, in 2. Petrus 3, Vers 12 und in Hebräer 9, Vers 28. Die Zeichen nicht zu beachten hieße, die Worte der Bibel über die Endzeit zu ignorieren. 2. Petrus 3, die Verse 3 bis 4. Weil sich die Rückkehr des Messias und die damit verbundenen Endzeitwehen unter anderem mit der Existenz des jüdischen Volkes verbinden, ist die physische Wiederherstellung Israels in seiner Heimat die Voraussetzung für die Ereignisse der unmittelbaren Endzeit. Hesekiel 34, die Verse 37 bis 39, Daniel 9, Vers 27 und die folgenden, Daniel 10, Vers 14, Daniel Kapitel 12, Jesaja 65, Vers 17, Matthäus Kapitel 24, der Römerbrief, die Kapitel 9 bis 11 und die Offenbarung. Sehen Sie auch Kapitel 7. Die Zeichen der Zeit, die es immer schon gab, müssen nämlich im Gesamtzusammenhang mit der Existenz eines jüdischen Staates gesehen werden. Erst dann sind sie absolute Endzeitzeichen. Jesus Christus sagte diesbezüglich in Lukas 21, die Verse 29 bis 31, »Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausgeschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Würde der Herr Jesus mit dem Ausschlagen der Bäume lediglich die Zeichen der Zeit als solche meinen, dann müsste er den Feigenbaum nicht separat von allen anderen Bäumen erwähnt haben. Aber mit dessen Erwähnung haben wir einen besonderen Anhaltspunkt. Der Sinn dieser Aussage ist folgender. Wenn die Zeichen der Zeit, die in aller Welt geschehen, an allen Bäumen, im Zusammenhang mit dem Feigenbaum, der Existenz Israels passieren, dann ist die eigentliche Endzeit da und das Reich Gottes nahe. Die Bibel macht deutlich, dass eine Welt, die das rettende Evangelium Gottes abgewiesen hat, auf eine Zeit des Zornes Gottes zusteuert, die den gesamten Globus treffen wird. Jesaja 13, die Verse 6 bis 13, Haggai Kapitel 2, die Verse 6 bis 7, Hebräer 12, die Verse 25 bis 29, Apostelgeschichte 17, Vers 31, Römer Kapitel 1, Vers 18 und die folgenden, Römer Kapitel 2, Vers 5 und die folgenden, Epheser Kapitel 5, Vers 6 und Offenbarung 6, die Verse 16 bis 17. Zudem weist das Wort Gottes darauf hin, dass die endzeitlichen Katastrophen, ähnlich wie Geburtswehen, gegen Ende hin zunehmen und die Intervalle kürzer werden. Matthäus 24, die Verse 6 bis 8, sowie 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Aber es gab doch immer schon Unruhen, Naturkatastrophen, wirtschaftliche Einbrüche, Kriege und Seuchen. Das Außergewöhnliche an den Endzeitzeichen bezieht sich nicht darauf, dass es sie schon immer gab, sondern dass sie global erfasst werden und alle Völker in Mitleidenschaft gezogen werden. Jesus sagt diesbezüglich in Lukas 21, Vers 11, und es wird hier und dort. Das hier und dort weist auf eine Zeit hin, in der die Ereignisse überall vernehmbar sein werden. Ebenso, wenn der Herr fortfährt in Lukas 21, die Verse 25 bis 27, und auf Erden Angst der Völker, dessen, was über den Erdkreis kommen wird. Alle Völker sind betroffen. Heute ist es nicht mehr egal, wo etwas passiert. Es betrifft immer die ganze Welt, weil die Welt so eng zusammengerückt und alles miteinander verknüpft ist. Die Offenbarung spricht von der ganzen Welt, von allen Völkern und von allen, die auf Erden wohnen. Das traf auf keine Zeit besser zu als auf die unsrige. Nie vorher gab es Live-Aufnahmen von einer Katastrophe, die der gesamten Welt so schnell vor Augen geführt wurden, wie beispielsweise bei dem Erdbeben und der Fukushima-Katastrophe in Japan im Frühling 2011. Und selten zuvor ist die gesamte Welt so mit hineingenommen in die Angst vor den Konsequenzen. Die Sintflut und die Endzeit. Im Neuen Testament gibt es 7 Verweise auf die Zeit Noahs. Matthäus 24, die Verse 37 bis 39, Lukas 3, Vers 36 und Kapitel 17, die Verse 26 bis 27, Hebräer 11, Vers 7, 1. Petrus 3, Vers 20, 2. Petrus 2, Vers 5 und 2. Petrus 3, die Verse 5 bis 7. Darüber hinaus gibt es auch außerbiblische Hinweise. Die weltweite Sintflut Noahs weist Parallelen in mehr als 40 Kulturen auf, die keine Bibel hatten. PM Perspektive, ein Wissensmagazin, schreibt in einer ihrer Ausgaben über die Möglichkeiten einer historischen Sintflut. Und tatsächlich, im gerichtlichen Indizienprozess würden die Beweise vermutlich ausreichen. Folgendes ist bemerkenswert. Erstens, die Welt ging zur Zeit Noahs nicht wegen Umweltverschmutzung oder einer Klimaerwärmung unter, sondern aufgrund der Bosheit einer Menschheit, die sich von Gott losgesagt hatte. So wird ja auch die letzte Zeit dadurch charakterisiert sein, dass sich viele vom biblischen Glauben lossagen. Zweitens, es ist auffallend, dass in Aussagen über die Endzeit die Zeit Noahs, die Sintflut, und die Zeit Lots, Sodom und Gomorra, in direkter Verbindung zueinander dargestellt werden. So in Lukas 17, die Verse 26 bis 29, 2. Petrus 2, die Verse 4 bis 9 und vergleichen sie auch Judas, die Verse 6 bis 7. Diese Verbindung sollten wir im Auge behalten. Drittens, die beiden Ereignisse, Sintflut und Feuergericht, wurden ausdrücklich als warnendes Beispiel für die zukünftige Zeit aufgeschrieben. Das betont Petrus in 2. Petrus 2, Vers 6, wie auch Judas in den Versen 6 bis 7 und bedeutet, dass wir in der Endzeit einer ganz ähnlichen Situation gegenüberstehen wie damals. Die letzte Zeit wird von einer Geistesmacht wie zur Zeit Noahs und Lots beherrscht. In Matthäus 24, Vers 37 heißt es, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Viertens, ich denke, dass sowohl Noah als auch Lot nicht mit dem Finger auf ihre Generation zeigten und auch keine Genugtuung empfanden oder Rachegelüste hegten, sondern dass sie in Barmherzigkeit, aber entschieden, ihrer Generation die Botschaft Gottes vermittelten und auf das bevorstehende Gericht hinwiesen. Noah, sein Name bedeutet Verkündiger der Gerechtigkeit, nicht Racheprediger, 2. Petrus 2, Vers 5. Lot wurde durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt. Er quälte sich und hatte eine gerechte Seele. Er flehte seine Generation an, umzukehren, 2. Petrus 2, die Verse 7 und 8, sowie 1. Mose 19, Vers 14. Die Gemeinde Jesu hat keinen Gefallen an der Gottlosigkeit. Aber sie reagiert nicht mit Härte, Lieblosigkeit oder Drohgebärden, die einem kalten religiösen Richtgeist entspringen. Die Gemeinde leidet, sie quält sich, sie vergießt Tränen. Es tut ihr weh und leid, was geschieht, und sie fleht und ringt um Rettung, wie auch Lot es tat, in 1. Mose 19, Vers 7 und Vers 14. Fünftens, dass die Welt vor Noah die alte Welt, auch damalige Erde oder vor Zeiten Himmel und Erde genannt wurde, 2. Petrus 3, die Verse 5 bis 7, bedeutet, dass wir heute auf einer zweiten Erde und unter einem zweiten Himmel leben. Unsere Erde hat heute eine andere Beschaffenheit als vor der Flut. Es gibt die Erde vor der Sintflut, die erste, die Erde nach der Sintflut, die zweite, die heutige, und es wird zukünftig einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, die dritte. Nach 2. Korinther 12, die Verse 2 bis 4, wurde der Apostel Paulus in den dritten Himmel bzw. ins Paradies entrückt. Wir sprechen daher immer automatisch von drei Sphären des Himmels. Erstens, dem Wolkenhimmel, zweitens, dem Universum, drittens, dem Himmel, in dem Gott wohnt. Aber muss das zwangsläufig so gemeint sein? Vielleicht beschreibt der dritte Himmel bzw. das Paradies auch einfach nur den dritten Himmel in der Reihenfolge von erstens vorsintflutlich, zweitens nachsintflutlich und drittens zukünftig, der neue Himmel, der noch kommt. Das Gericht durch Wasser am Anfang der Menschheit ist ein Bild für das künftige Gericht durch Feuer am Ende der Menschheitsgeschichte. 2. Petrus 3, die Verse 5 bis 7. Das Beispiel Noahs am Anfang der Zeit. In 1. Mose Kapitel 6, die Verse 1 bis 2 und Vers 4 heißt es: Es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Mit den Gottessöhnen sind nicht Menschen, sondern Engel gemeint. Vergleichen Sie dazu Hiob Kapitel 1 Vers 6 sowie Hiob Kapitel 2 Vers 1, dann Psalm 29 Vers 1 und Psalm 89 Vers 7. Den Menschen in Vers 1 wurden Töchter geboren, also Menschenkinder, und zu diesen gingen die Gottessöhne ein, Vers 2. Der Unterschied zwischen Gottessöhnen und Töchter der Menschen wird deutlich hervorgehoben. Wären mit den Gottessöhnen Menschen gemeint, dann müsste es Menschensöhne heißen, ebenso wie es Töchter der Menschen heißt. Menschen werden Menschensöhne genannt, Psalm 62, Vers 10. So werden zum Beispiel Hesekiel und Daniel als Menschensöhne bezeichnet, in Hesekiel 2, Vers 1 und in Daniel 8, Vers 17. Der Herr Jesus Christus war beides, Gottes Sohn, was seine Göttlichkeit betont, und Menschensohn, was seine Menschwerdung mittels Maria bezeugt, Matthäus 8, Vers 20 und Vers 29. Judas macht ebenfalls deutlich, dass die Bezeichnung Gottessöhne sich nicht auf Menschen bezieht, sondern auf gefallene Engel. So lesen wir in Judas 6, dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Vergleichen Sie dazu auch 2. Petrus 2, die Verse 4 bis 5, Hiob Kapitel 1, Vers 6, sowie 1. Könige Kapitel 22, die Verse 19 bis 23. In 1. Mose 6, Vers 4 heißt es: Das sind die Helden, Nephilim, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Das hebräische Wort Nephilim hat eine ganz interessante Bedeutung, nämlich Giganten, Riesen, Helden, Berühmtheiten. Das weist auf einflussreiche Personen hin und stammt aus einer Wurzel, die fallen bedeutet. Es sind Gefallene, die andere zu Fall bringen, Herrscher, die von Dämonen beherrscht sind, die fallen und andere zu Fall bringen. Schauen wir uns unsere Welt an. Verführte Größen bzw. Berühmtheiten im Finanzwesen, in der Geschäftswelt, in der Unterhaltungsindustrie und in der Politik bringen unsere Gesellschaft zu Fall. Und bibelgläubige Christen scheinen dabei in den Augen mancher solcher in Anführungsstrichen Größen eine erheblichere Gefahr darzustellen als kriminelle Organisationen. Die Zeit Noahs war demnach eine Zeit, die in außerordentlicher Weise dämonisch beherrscht war. Ebenso war die Zeit Noahs eine Zeit, in der man sich vehement gegen die Wirkung des Heiligen Geistes sträubte. Man tolerierte alles, man erlaubte alles, man war liberal und aufgeschlossen für alles. Nur was vom Heiligen Geist kam, wurde abgelehnt. In 1. Mose 6, Vers 3 lesen wir: Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Das Zeitalter vor der Flut war von einer besonderen Wirkung des Heiligen Geistes gekennzeichnet und weniger durch Gesetzesbestimmungen. Es war eine Zeit außerordentlicher Gnade, die die Menschen jedoch gnadenlos ausnutzten. Sie widerstanden dem Heiligen Geist Jesu, der bereits in und durch Noah zur damaligen Welt redete. 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 20. Doch nun sagte Gott, dass sein Geist nach weiteren 120 Jahren der Gnade sein Wirken beenden, sich zurückziehen und dem Gericht Platz machen würde. Ein ähnliches Szenario wird sich kurz vor der Sintflut der Apokalypse wiederholen. Der Heilige Geist, der heute noch in Gnade wirkt, wird nach 2. Thessalonicher 2, die Verse 6 bis 7 mit der Gemeinde Jesu vor dem Gericht weggenommen und sich zurückziehen, um dem Gericht Platz zu schaffen. Das weist darauf hin, dass dieses Zeitalter in der gleichen Weise enden wird wie das Zeitalter vor der Flut. Arnold Fruchtenbaum erklärt: Die Tage Noahs sind eine Zeit, die sich mit den Tagen vor der Entrückung vergleichen lässt. Die Generation Noahs erreichte einen Punkt, wo das Böse, Ungerechte und Sündhafte den Alltag als normalen Lebensstil und Zustand beherrschte. Die Werte waren umgekehrt worden. Das Böse wurde zum Guten und Nützlichen erhoben, während das Gute, das der Heilige Geist wirken wollte, als böse deklariert und abgelehnt wurde. In 1. Mose 6, Vers 12 lesen wir: So sah Gott die Erde, sie war verdorben. Alle Welt hatte sich in ihrem ganzen Tun und Wesen dem Bösen zugewandt. Vergleichen Sie dazu auch Vers 5 nach der Bruns-Übersetzung. Täglich erleben wir, wie sehr unsere Zeit dämonisch beherrscht ist. Denken Sie an Film, Religion, New Age, Esoterik, Evolution, neue Götter. Wie sehr man sich heute gegen das Wort Gottes und die Wirkung des Heiligen Geistes wehrt und wie sehr das Böse mittlerweile als völlig normal angesehen wird. Dinge, die vor wenigen Jahrzehnten noch als Tabu galten oder als pervers abgelehnt wurden, prägen mittlerweile das Alltagsbild und sind als etwas völlig Normales in der Gesellschaft integriert. Sie sind inzwischen so normal, dass derjenige, der sich dagegen äußert, als nicht normal verurteilt wird. An der Zeit Noahs wird deutlich, dass sich die Sünde bis hin zum Schlimmsten steigert. 1. Mose 6, Vers 5 und Vers 12. Und dass es eine Gerichtsreife gibt, in dem das Maß einmal voll ist. 1. Mose 15, Vers 16, 1. Mose 13, Vers 13 und 1. Mose 18, Vers 20 sowie Judas 7. Das ist dann der Fall, wenn Gottes Gebot nicht nur gebrochen, im Sinne von nicht halten, sondern zerbrochen wird, im Sinne von radikaler Ablehnung und Ungültigkeitserklärung. Das folgende Beispiel ist dafür symptomatisch. In der evangelisch-lutherischen Kirche von Amerika wurde beschlossen, dass auch Personen den Pastoraldienst ausüben dürfen, die in gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaft leben. Eine Pfarrerin meinte dazu: Ich glaube, wir sind weitergegangen, als es Gott erlaubt. Die Ironie dabei ist, dass genau während dieser Generalsynode ein aufziehender Wirbelsturm das Kreuz vom Dach der lutherischen Zentralkirche wegfegte, in der dieser Beschluss gefasst wurde. Gleichzeitig werden biblische Verkündigung oder biblische Zitate und Hinweise als Absurdität abgetan, lächerlich gemacht und verspottet. Und Gesetze werden mittlerweile so gedreht, dass es immer leichter wird, ein bibeltreues Christentum anzuklagen. Wir sind heute so weit, dass man sich fast schämen muss, auch nur anzudeuten, dass Gott Unzüchtige und Ehebrecher richten wird. Hebräer 13, Vers 4. Wenn wir das heute verkündigen, dann machen wir uns bereits lächerlich. Das passt nicht mehr in unsere Gesellschaft, es ist altmodisch. Aber gerade daran erkennen wir, wie sehr unsere Zeit der Zeit Noahs gleicht und damit wirklich altmodisch geworden ist. Das Beispiel Noahs in der Mitte der Zeit. Etwa 2500 Jahre nach der Sintflut erschien der Erlöser, die Arche ewiger Rettung. Es erschien derjenige in Fleisch und Blut, in dessen Geist Noah gewirkt hatte. 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 20. Obwohl die Liebe Gottes in der Person Jesu nun erschienen war, die Gnade, Vergebung, Barmherzigkeit und vollkommene Gerechtigkeit, musste Jesus bereits das endzeitliche Gericht ankündigen. Der Herr benutzte als Beispiel die Zeit Noahs und Lots als Vorbild für die Zeit vor seiner Wiederkunft. In Lukas 17, die Verse 26 bis 30 lesen wir: Wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Einige Dinge fallen uns in diesen Worten Jesu auf. Erstens, die enge Verbindung zwischen der Geschichte Noahs und der Geschichte Lots. Die Endzeit ähnelt also gleichermaßen diesen beiden Generationen. Zweitens, die Sorglosigkeit der damaligen Zeit in Bezug auf das Geistliche. In Hesekiel 16, Vers 49 heißt es: Siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom: Hochmut, Speise in Fülle und sorglose Ruhe. Das gesellschaftliche Leben drehte sich nur noch um das Diesseitige. Es ging um das menschliche Wohlergehen und Wohlbefinden. In heutigen Begriffen ausgedrückt ging es um Klima, Nahrung, Vitamine, Gesundheit, Lebenstipps, Geschäftliches und so weiter. Man sorgte sich um das Irdische, aber nicht um das Himmlische. Um das Zeitliche, aber nicht um das Ewige. Um das Humanistische, aber nicht um das Göttliche. Um das Weltliche, aber nicht um das Geistliche. So ist zum Beispiel die Gesundheit zur mächtigsten Religion der Gegenwart aufgestiegen. Das Streben nach Gesundheit nimmt in der Gesellschaft immer stärker religiöse Züge an. Diese Ansicht vertritt der Arzt und katholische Theologe Manfred Lütz aus Köln. Viele Menschen rennen durch Wälder und essen Körner, um am Ende gesund zu sterben, sagte Lütz in einem Vortrag in Krimitschau. An Orten, an denen früher Kathedralen gebaut worden seien, entstünden heute Fitnesstempel. Die Gesundheitsreligion sei die mächtigste aller Zeiten und weise totalitäre Züge auf. Lütz: Während man über Jesus heute jeden Witz machen kann, kann man sich das bei dem Thema Gesundheit nicht erlauben. Außerdem sei sie teurer als alle anderen Religionen. Der Gesundheitswahn habe inzwischen selbst Teile der Kirche erreicht, sagte der Autor mehrerer Bestseller. Während man früher gefastet hat, um Verzicht zu üben, fastet man heute, um möglichst spät und gesund in den Himmel zu kommen. Zwar sei die Gesundheit für Christen ein hohes Gut, nicht aber das Höchste, so Lütz. Anstatt nur noch vorbeugend zu leben, sollten Christen jeden Tag ihres Lebens als Gottesgeschenk genießen. Wie modern sind doch die Worte Jesu. Ich habe einmal die Tageszeitung aufgeschlagen und etliche TV-Programme herausgeschrieben. Sie machen deutlich, wie aktuell die endzeitlichen Ausführungen Jesu sind. Wir liegen heute voll im Trend der Aussagen über Noahs und Lots Zeit. Da soll noch einer sagen, die Bibel sei altmodisch. Sie aßen, sie tranken. Das Fastfood-Duell, Land und Lecker, Promi-Dinner, das perfekte Dinner, Koch-Duell, Koch-Arena, der Restaurant-Tester, der Restaurant-Macher, Lebensmittelkontrolle, die Küchenschlacht, Kochen mit Tim Melzer, die Kochprofis, Kochen mit B. Kerner, Laffer, Lichter, Lecker, unter Volldampf, wer wird Wirt, die Küchenchefs. Sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Wirtschaftsmagazin, raus aus den Schulden, Erben gesucht, Wohnen nach Wunsch, die erste gemeinsame Wohnung, Mieten, kaufen, wohnen, schöner wohnen, Goodbye Germany, Teleshopping, mein TV-Shop, Teletipp-Shop. Sie heirateten und ließen sich heiraten. Bauer sucht Frau. Schwiegertochter gesucht. Prominenter Single sucht Lebenspartner. Familie tauscht Mutter. Und das ist noch längst nicht alles. Das meiste in der Aufzählung ist ja an sich nicht Sünde. Doch wenn Gott dabei ausgeklammert das Heil in Christus abgelehnt wird und der Mensch sich nur noch vom Diesseitigen beherrschen lässt, dann wird es zu einem Endzeitzeichen. Lasst uns in Ruhe, lautete das Motto damals. Und so tönt es heute wieder. Lasst uns mit der Apokalypse in Frieden. Ihr seid doch nur Schwarzmaler. Ihr wollt uns das Leben bloß vergraulen. Ihr religiösen Fanatiker und Miesmacher. Ihr seid die Negativen, die Spielverderber unserer Gesellschaft. Warum aber nehmen dann die Tragödien und Selbstmordraten so zu? Warum sind die psychiatrischen Kliniken so voll? Und warum gab es diesbezüglich nie einen so großen Bedarf an Psychopharmaka wie in den letzten Jahren? Warum liegen Unzufriedenheit, Angst und Unsicherheit wie ein Nebel über unserer Gesellschaft, wenn doch alles so schön sein soll ohne Jesus Christus? Drittens. In den Zeitepochen Noahs und Lots sehen wir, dass nicht die Masse Recht hat. Die Mehrheit hatte damals Unrecht. Die Minderheit, Noah und Lot, war im Recht. Am Ende wird Gott Recht behalten, sein Wort ausschlaggebend sein, nicht die Einstellung der Mehrheit, die sagt, ja, das machen doch alle so, das muss doch stimmen, das sehen doch die meisten so, das berichten uns doch schließlich die Medien. Wissen Sie, was nach dem Matthäusevangelium der letzte Satz des Herrn Jesus war, bevor er dazu überging, von der Zeit Noahs zu reden? Wir lesen es in Matthäus 24, die Verse 35 bis 37. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Gottes Wort ist gewiss und unumstößlich. Auch wenn niemand Zeit und Stunde weiß, so haben wir doch einen Anhaltspunkt. Unsere Zeit gleicht den Tagen Noahs sehr.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch »Leben in der Naherwartung« von Norbert Lied hörten Sie soeben den ersten Teil des 8. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.